Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute wieder in der quadratischen Version, Breitband im Quadrat. Ganz herzlich willkommen am Mikrofon Philipp Hanse. Vorgestern hat der Bundestag das Rettungspaket für Zypern verabschiedet. Nun, was hat das mit Breitband zu tun, dem Magazin für Medien und digitale Kultur? Naja, Zypern retten werden auch Sparer, die einen erheblichen Teil ihrer Einlagen werden abgeben müssen, allen Versprechen von Banken und Staaten zum Trotz. Das hat das Vertrauen in Banken und Staaten weiter geschwächt und einen Run ausgelöst auf eine dezentrale digitale Währung, die ganz ohne Banken auskommt und von Staaten kaum beeinflusst werden kann, Bitcoins. Eine kurze Einführung, was es mit der digitalen Währung auf sich hat, gibt uns Christian Grasse.
Jeder kann sich die freie Bitcoin-Software aus dem Netz laden und auf dem eigenen Rechner installieren. Das Programm verbindet sich automatisch mit dem Bitcoin-Netzwerk und erstellt eine individuelle Zeichenkette. Der 33-stellige Code aus Zahlen und Buchstaben funktioniert wie eine Art Kontonummer innerhalb des hochverschlüsselten Zahlungssystems. Jeder kann beliebig viele dieser Bitcoin-Adressen erzeugen. Eine Identifizierung des Kontoinhabers ist so gut wie unmöglich.
Bitcoin is the first decentralized digital currency. Bitcoins are digital coins you can send through the internet.
Die Idee der Bitcoins ist einfach und komplex zugleich. Eine quelloffene Software für ein elektronisches Zahlungssystem, das völlig dezentral funktioniert. Das Geld fließt dabei direkt von Person A an Person B, wie Bargeld, ohne eine zwischengeschaltete Institution. Transaktionskosten entfallen, eine Bank ist überflüssig. Die hochkomplexen Berechnungen des Bitcoin-Algorithmus übernimmt das Netzwerk. Jeder Nutzer spendet einen Teil der eigenen Computerleistung für die Überprüfung und Sicherung des Systems. Je mehr Menschen die Währung nutzen, desto effizienter wird das Zahlungssystem.
Nachdem der Kurs des Bitcoin lange im einstelligen Dollarbereich dahin dümpelte, stieg er in den letzten Wochen rasant auf bis zu 266 Dollar an, um dann genauso rasant wieder abzustürzen. Der größte Handelsplatz brach unter dem Ansturm zusammen. Zwischenzeitlich waren alle Bitcoins zusammen mehr als 1 Milliarde Dollar wert. Wie funktioniert diese Währung? Was bedeutet es, keine Zentralbank zu haben? Sind Bitcoins eine Spekulationsblase, die wieder platzen wird? Oder sind Bitcoins gar das Geld der Zukunft? Antworten auf all diese Fragen haben meine Gäste. Da ist zum einen Johannes Fiehmann, Informatiker am Fraunhofer-Institut hier in Berlin. Er schreibt seine Dissertation über die Sicherheit alternativer Bezahlsysteme wie etwa Bitcoin. Ganz herzlich willkommen. Und da ist dann auch Andreas Bog, Hacker und Mitglied des Chaos Computer Clubs, der sich intensiv mit Bitcoins beschäftigt hat. Bitcoins werden ja manchmal als virtuelle Währung bezeichnet. Ich finde, das trifft den Punkt nicht so richtig, weil man sich für Bitcoins in der Tat ja ganz reale Dinge kaufen kann. Herr Bog, wofür geben Sie denn Ihre Bitcoins aus?
Zum Beispiel für Burger. Es gibt in Berlin einen Burgerladen, der Bitcoins nimmt, wo man dann ein Bier und auch etwas anderes zu essen im Zweifelsfall bekommt.
Wie zahlt man da? Das ist ja, es gibt ja kein Bargeld in dem Sinne.
Es gibt kein Bargeld. Man zahlt mit einem Bitcoin-Client, den man entweder auf seinem Mobiltelefon oder auf seinem Rechner dabei hat. Mobiltelefon ist natürlich viel praktischer. Da ist dann einfach ein QR-Code an der Wand, dann drückt man einen Knopf, dann wird die Empfängeradresse übernommen. Man gibt den Betrag ein und drückt auf Senden und dann landet das Geld in der Kasse.
Also QR-Code ist so vom Prinzip her das, was auf diesen Bahntickets zu sehen ist, so ein quadratischer.
Genau, so ein 2D-Barcode.
So ein 2D-Barcode und fotografiert das ab und bezahlt. Was gibt es noch für Waren und Dienstleistungen, die man so mit Bitcoins einkaufen kann?
Es gibt alles Mögliche, viele natürlich Internetdienstleistungen, das heißt VPN-Verbindungen, Hosting kann man damit kaufen. Ganz berühmt sind die Alpaka-Socken. Das war eines der ersten Produkte, die man mit Bitcoin kaufen konnte. Also einfach selbstgestrickte Socken, die man verkauft hat für Bitcoin. Und ein ganz großer Markt ist natürlich der Einkauf nicht ganz so legaler Substanzen. Also Silk Road ist sicherlich dem einen oder anderen auch ein Begriff. Eine Art Marktplatz für Drogen aller Art.
Und da fragen sich immer, müssen wir kurz erst kurz machen, weil das ist immer so, wo die meisten Leute stocken, wie kann das gehen, dass man sich im Web Drogen kaufen kann?
Also es ist Prinzip wie Amazon, nur dass die Webseite nicht direkt erreichbar ist, sondern man braucht eine Software, die den eigentlichen Handelsort versteckt. Also niemand weiß genau, wo diese Seite steht, wo sie betrieben wird, wer der Betreiber ist. Ganz klar, geht ja auch um illegale Dinge. Und dann kauft man da ganz normal ein, wie man das bei Amazon auch tun würde und tut 2 Gramm Gras in seinen Warenkorb und klickt auf Auschecken. Dann findet eine Bitcoin-Transaktion statt, man bezahlt per Bitcoin und bekommt dann einen Umschlag per Post zugeschickt.
Genau, und die bisherigen Erfahrungen sind wohl so, dass die Post oder der Zoll da nicht so hinter jeder Ware hinterherkommt, dass die dann tatsächlich auch ankommen und unentdeckt bleiben.
Also der deutsche Zoll hat das ganz gut im Griff. Ich glaube, 100% der Post, die nicht aus der EU kommen, laufen da durchs Röntgen durch. Und ob man dieses Risiko eingehen möchte oder nicht, ich würde davon abraten.
Aber okay, wir raten auch davon ab, Drogen zu kaufen, um das hier mal ganz offiziell zu sagen. Effiemann, bevor wir dazu kommen, zu erklären, wie das eigentlich genau funktioniert, wir haben jetzt gehört, es ist also eine durchaus reale Währung, für die man Dienstleistungen und Waren aller Art bekommen kann. Der Erfinder, die Erfinder, man weiß es nicht so genau, wer sich hinter diesem Pseudonym Satoshi Nakamoto versteckt, oder verbirgt vielmehr, hat geschrieben, das Kernproblem konventioneller Währungen sei das Ausmaß an Vertrauen, das nötig ist, damit diese Währungen eben funktionieren. Wir haben es am Anfang gehört, das Vertrauen in Banken und Zentralbanken ist bei vielen erheblich erschüttert. Wie unterscheidet sich denn Bitcoin von gewöhnlichen Währungen?
Der Hauptunterschied ist erstmal, dass Bitcoin auf eine Zentralbank komplett verzichtet. Bitcoins entstehen dadurch, dass Benutzer Rechenleistung investieren und werden von den Benutzern sozusagen geschöpft, während sie in herkömmlichen Währungen zentral durch ein staatliches Monopol geschützt von den Zentralbanken erzeugt werden. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist natürlich, dass es eben gar keine gegenständliche Repräsentation mehr gibt. Also Bitcoins können nur noch mit elektronischen Mitteln gehandelt werden. Bitcoins sind konvertierbar in herkömmliche Währungen, also das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Markt, den man nicht vergessen darf. Eben Bitcoins werden auch gegen herkömmliches Geld getauscht oder für herkömmliches Geld gekauft. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, auch wo im Moment vielleicht das größte Handelsvolumen erzielt wird, auch bei Bitcoins.
Also es sind dann quasi so Wechselstuben, wo ich Bitcoins überweise und Dollar oder Euro dann zurücküberwiesen bekomme. Andreas Burg, wir wollten, um das Prinzip mal zu erklären, mal eine kleine Testüberweisung hier machen. Also Sie haben jetzt einen Laptop vor sich und ein Smartphone und wollen mal von einem Gerät aufs andere eine Überweisung tätigen. Wie gehen Sie da vor? Also was machen Sie auf Ihrem Rechner? Was öffnen Sie zuerst?
Ich habe auf beiden Geräten einen Bitcoin-Client laufen. Das ist also auf dem PC die Standard-Bitcoin-Applikation. Auf dem Telefon, sein Android-Telefon, gibt es von Andreas Schildbach, den man vielleicht von den Öffi-Applikationen kennt, einen Bitcoin-Client. Die bilden so eine Art Peer-to-Peer-Netz, diese Clients. Also alle miteinander auf dem Planeten. Man hat jeweils Verbindungen zu 5 oder 6 Nachbarn. Und durch diese Verbindung werden Nachrichten an alle geschickt. Also quasi, wenn eine Überweisung generiert wird, wenn ein Block berechnet wird, dazu kommen wir später, wird das an alles geschickt.
Also wir fangen mal an. Sie öffnen die Anwendung auf Ihrem Rechner. Das ist so ein bisschen wie Online-Banking. Was sehen Sie da? Sehen Sie eine Summe, wie viel Sie quasi haben auf Ihrem Konto und können überweisen?
Das Erste, was ich sehe, ist, dass, also wenn ich das neu starten würde, meine Bitcoin-Brieftasche, dann sehe ich erstmal eine Verbindung zum Netz, das heißt, es werden Netzverbindungen aufgebaut, dann wird synchronisiert. Also der gesamte Datenbestand im Bitcoin-Netz wird auf meinen Rechner kopiert. Das ist so ein bisschen das Prinzip. Dadurch, dass es keine Zentralbank gibt, die alles verwaltet, muss jeder alle Informationen haben.
Diese also Informationen, Sie laden sich quasi alle Transaktionen, die es je gegeben hat, runter auf Ihren Rechner.
Genau, alle Transaktionen, die es je gab, werden auf meinen Rechner runtergeladen. Das sieht man.
Okay, was ist das Nächste?
Dann sieht man in der Übersicht tatsächlich einen Kontostand. Ich habe momentan also 2,18188214 Bitcoin. Es werden tatsächlich nicht nur 2 Nachkommastellen, sondern 8 Nachkommastellen angegeben und verwendet.
Woher haben Sie diese Bitcoins?
Die habe ich tatsächlich mal für Geld gekauft.
Eingetauscht. Bei einer Online-Wechselstube.
Genau, habe ich damals relativ billig für 5 Euro das Stück. Mittlerweile sind sie ein bisschen mehr wert. Ärgere ich mich, dass ich nicht mehr gekauft habe, aber so ist das halt immer.
Und dann haben Sie sozusagen im Web eingetauscht, 5 Euro, und dann ist in Ihrer Brieftasche auf dem Rechner irgendwann diese 2,1 irgendwas Bitcoins aufgepoppt.
Genau, so funktioniert das. Also eigentlich entspricht das einem geheimen Schlüssel, der bei mir hinterlegt ist. Und das ist die Adresse, die auch bei Überweisung angegeben wird. Das ist dann sowas wie 1HDENWLH7NEQ und so weiter und so fort, eine relativ lange Adresse.
Die muss ich kennen, wenn ich Ihnen Geld überweisen will.
Die müssen Sie kennen. Genau. Davon kann man auch mehrere haben, also beliebig viele sogar. Und zu dieser Adresse habe ich den Schlüssel. Das heißt, ich kann das Geld wieder rausüberweisen. Jeder kann mir anhand der Adresse Geld hinüberweisen. wenn ich das Geld wieder zurücküberweisen will, dann mache ich quasi mit meinem geheimen Schlüssel, der zu meiner Kontonummer passt, eine Überweisung fertig und schicke die raus.
Also wie so Kontonummer und Passwort. Also der Schlüssel ist wie so eine Art Passwort, um eine Überweisung freizugeben.
Genau, genau. Der ist auf meiner Platte gespeichert. Sollte man nicht verlieren, sonst verliert man die Möglichkeit, sein Geld zu verschieben.
Okay, jetzt fangen wir mal mit der Überweisung an. Also Sie haben quasi die Kontonummer Ihres Überweisungspartners, dieses Smartphones. Die geben Sie an, tragen ein, wie viel Sie überweisen wollen.
Genau, also ich sehe hier auf dem Smartphone die Bitcoin-Adresse. Die habe ich natürlich auf der anderen Seite auch schon mal in mein Adressbuch übertragen. Das heißt, ich kann hier auf Bitcoins überweisen klicken. Dann fragt er mich nach einer Empfängeradresse. Dann nehme ich mal das Mobiltelefon, das ich aus meinem Adressbuch habe, mit 1HDE, NW, LH7 und so weiter.
Ja.
Dann muss ich einen Betrag eingeben, der überwiesen werden soll. Ich überweise jetzt mal 0,1 Bitcoin.
Ja.
Und klicke auf Überweisen.
So, und was passiert jetzt?
Jetzt wird...
Weil es ja keinen zentralen Server gibt. Also im Normalfall würde jetzt die Bank gucken, kennen wir den Typen, ist das ein richtiges Passwort, gibt es dieses Konto, ist diese Überweisung legitim? Aber genau, da es keinen zentralen Server gibt, sondern sozusagen die Gemeinschaft aller derer, die sich an dem Netzwerk beteiligen, das berechnen, wie geht das?
Ich hatte ja bereits erwähnt, dass die Clients, also diese Programme, miteinander eine Art Peer-to-Peer-Netzwerk bilden. Das heißt, mein Client redet mit 5, 6 weiteren, die wiederum reden mit 5 oder 6 und so sind alle in einem großen Netz miteinander verbunden. Diese Überweisung, die ich jetzt getätigt habe, die wird an alle rausgeschickt. Also ich unterschreibe die mit meinem geheimen Schlüssel, mit dem Passwort quasi, und die wird an alle im Netz verschickt, bis sie irgendwann auch mal beim Ziel landet. Und jetzt ist die spannende Frage, wie wird verhindert, dass ich das einfach nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal losschicke, dieselbe Nachricht, und sich auf der einen Seite das Geld ansammelt, ohne dass ich auf der anderen Seite ausgegeben habe. Und da kommt das sogenannte Mining ins Spiel. Da passiert also Folgendes. Es lauschen alle am Netz, das heißt, nee, nicht alle, eigentlich nur die, die Mining betreiben. Also sogenannten Miner sind ein Teil der Leute, die angeschlossen sind. Die sammeln die reinkommenden Überweisungen und fassen die zu sogenannten Blöcken zusammen. Und diese Blöcke werden auch wieder unterschrieben. Und jetzt ist das Geld übrigens angekommen. Jetzt zeigt mein Telefon hier 0,2.
Also was ja im Prinzip passiert ist, dass es so ein großes Buchhaltungssystem ist, an dem halt alle oder die meisten teilnehmen, die an diesem Netz dranhängen. Und die alle berechnen mit ihrer jeweils zur Verfügung stehenden Rechenkraft, sei es auf dem Smartphone oder auf dem Laptop oder auf dem PC, ob die so Überweisungen legitim sind, ob sie nicht doppelt stattfinden und dergleichen.
Genauso ist das. Also Bitcoins, das sind nicht wirklich digitale Münzen, so darf man sich das nicht vorstellen, sondern es ist ein großes Journal, wie man das aus der Buchhaltung kennt. Das heißt, für jedes Konto wird eingetragen, hat von da Geld überwiesen nach da. Und so kann jeder jederzeit berechnen, auf welchem Konto wie viel Geld drauf ist. Die Information liegt auch alles vor. Das ist das, was hier auch runtergeladen wird, wenn ich mich erstmals mit dem Netzwerk verbinde. Alle Transaktionen, die es je gab. Und dann wird eine große Buchhaltung daraus erzeugt. Und dieses Mining ist quasi, dass sich alle darauf einigen, welche Transaktionen jetzt wirklich stattgefunden haben. Das heißt, alle 10 Minuten werden die offenen Transaktionen zu einem Block zusammengefasst. Das Unterschreiben ist sehr rechenzeitaufwendig. Und das ist das, wo quasi der Charme des Verfahrens liegt, die Innovation. Wenn ich eine Überweisung in der Vergangenheit fälschen will, muss ich genauso viel Rechenleistung aufbringen, wie quasi alle anderen zusammen. Also ich muss mindestens 50% der Rechenleistung des gesamten Netzes haben, um selber einen solchen Block erzeugen zu können. Und das kann ich vielleicht einmal machen, das kann ich vielleicht zweimal machen, das kann ich aber nicht für mehrere Blöcke hintereinander machen.
Okay, und die Tatsache, dass diese Menschen ihre Rechenkraft zur Verfügung stellen, um diese Transaktion zu überprüfen, die bringt ihnen Bitcoins. Sie werden belohnt mit Bitcoins.
Genauso funktioniert das. Also dieser Mining-Prozess, in dem Moment, wo man so einen Block erzeugt, darf man sich selber reinschreiben, und ich habe übrigens 25 Bitcoin hier gerade aus der Luft geschaffen und bekomme die. Wie viele das sind beim Meinen, das sinkt. Also das war am Anfang mehr, das wird weniger. Das gesamte System ist so aufgebaut, dass am Ende lediglich 21 Millionen Bitcoin überhaupt je geschaffen werden können. Und momentan ist es also lukrativ, weil man selber noch Bitcoins damit erzeugt. später ist es so geplant, dass man eine Überweisungsgebühr an seine Überweisung dranhängt und derjenige, der den Block fertig berechnet, dann diese Überweisungsgebühren bekommt.
Also wenn 21 Millionen Bitcoins erzeugt sind, jetzt derzeit sind es gut über 11 Millionen, dann gibt es halt die Belohnung für das Durchrechnen der Transaktionen mit Überweisungsgebühren. Herr Fiehmann, warum ist die Menge begrenzt? Warum sind es 21 Millionen? Warum kann es nicht beliebig viele werden?
Also zunächst einmal allgemein kann man am Computer nicht mit beliebig großen Zahlen rechnen. Man muss irgendwo Grenzen setzen, um effizient mit Zahlen umgehen zu können. Diese 21 Millionen sind jetzt in der Implementierung, die wir als Bitcoin kennen, festgeschrieben im Protokoll. Das ist aber eine Festlegung für diese Implementierung. In der Originalpublikation über das Verfahren stehen noch nicht 21 Millionen drin, da ist nur von irgendeiner Grenze die Rede. Die könnte man auch sehr viel weiter nach oben setzen. Das Problem an diesen 21 Millionen, die jetzt schon relativ nah in Erreichbarkeit sind, ist einfach, dass danach die Menge der Bitcoins starr bleibt. Und wenn die Nachfrage nach Bitcoins weiter stark steigt, dann führt das natürlich dazu, dass der Wert der Bitcoins wächst. Also die Kaufkraft der Bitcoins wächst, der Wechselkurs in andere Währungen wächst. Und wenn ich dann Bitcoins habe, dann bin ich versucht, meine Bitcoins zu behalten, weil sie in Zukunft noch mehr wert sein werden. In dem Moment setze ich die Bitcoins nicht mehr im Sinne eines Zahlmittels ein, sondern ich spekuliere nur noch darauf, dass ich Gewinn mache, wenn ich meine Bitcoins zurückhalte. Und das ist für eine Währung eigentlich das denkbar schlechteste Szenario. Das entspricht einer Deflationssituation.
Genau, auf die kommen wir, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber auf die würde ich gleich noch zu sprechen kommen, auf die ökonomischen Folgewirkungen. Ich wollte nur mal sicher gehen, dass wir das System soweit abgehakt haben. Also wir haben auf diese Miner sind wir zu sprechen gekommen. Das ist ja so, je mehr Rechenkraft dort investiert wird, desto schneller kann man sich Bitcoins erschaffen. Und da ist ja auch so eine ganze Szene entstanden, die immer mehr, am Anfang waren es Grafikkarten, mittlerweile sind es spezialisierte Chips und ganze Rechenfarmen, die nur damit beschäftigt sind, diese Signaturen zu berechnen und die Blöcke zu berechnen, sprich die Bitcoins zu minen und zu erstellen. Ist das nicht simpel und sagt, ja, ich will Geld haben, also werfe ich einen Rechner an und berechne mir halt Bitcoins und am Ende habe ich mehr Bitcoins und kann die für den aktuellen Kurs von, ich weiß nicht, derzeit $100 umtauschen?
Also erstmal ist es nicht so, dass je mehr Rechenleistung insgesamt zur Verfügung steht, desto mehr Bitcoin geschaffen werden, sondern die Menge Bitcoin wird konstant gehalten, sodass alle 10 Minuten ein Block erzeugt wird, alle 10 Minuten die 25 Bitcoin erzeugt werden, egal wie viel Rechenleistung es insgesamt sind. Man bekommt natürlich anteilsmäßig mehr, wenn man selber mehr Rechenleistung reinsteckt. Noch vor 2 Jahren hätte sich das auch gerechnet, das auf seinem Rechner zu Hause zu machen, auf der Grafikkarte. Mittlerweile ist es so, dass durch die Spezialisierung, also Leute haben angefangen erst auf FPGAs zu setzen, jetzt gibt es die ersten ASICs, also erst programmierbare Logik, dann speziell dafür hergesetzte Chips. Das verdrängt so ein bisschen den normalen Miner von der Straße, weil sich für den das nicht mehr rechnet, weil die Gesamtrechenleistung ansteigt und damit die Rechenleistung pro Bitcoin, die man reinstecken muss, ansteigt.
Also
und
die Stromrechnung ist einfach so hoch.
Quasi die Stromrechnung ist. Also man kann es mal durchrechnen. Ich glaube, es ist gerade an der Grenze von, es könnte sich lohnen, es könnte sich nicht lohnen. Es hängt ein bisschen vom Stromvertrag ab.
Auch vom Kurs wahrscheinlich aktuell, ne? Also gegen was man diese Bitcoins denn jetzt eintauschen kann, gegen wie viel sie wert sind.
Genau, das auch. Also wie man die Wertberechnung macht.
Okay, aber es geht in die Richtung, dass es sich für einfach nur, ich schmeiß mal meinen Rechner an und erzeuge mehr Geld. Da sind wir, über den Punkt sind wir hinweg. Dann kommen wir doch mal zu diesen ökonomischen Fragen. Also Sie haben es gesagt, Sie haben es schon angedeutet. Ein zentraler Punkt ist, es gibt halt keine Zentralbank. Das Geld wird nicht ausgegeben von einer Institution. Es wird nicht gedruckt, wie das jetzt häufig passiert ist. Wenn die der Meinung sind, dass halt zu wenig Geld im Markt ist oder man Geld braucht, dann wird halt welches gedruckt oder einfach per Knopfdruck digital erzeugt und in den Markt gespeist. Sondern jeder Einzelne erzeugt halt sein Geld. Das Netzwerk generiert Geld in einer sehr festgesetzten Geschwindigkeit, in einer sehr festgesetzten und fixen Menge. Was bedeutet das, Herr Fiehmann?
Nun, das ist zunächst einmal jetzt eine Festlegung wirklich dieser Bitcoins, wie wir sie heute haben. Das muss nicht notwendigerweise so gemacht werden. Im Moment ist es wirklich sehr starr und aus ökonomischer Sicht ist das nicht gut, denn Geld hat einen Bedarf, die Wirtschaft hat einen Bedarf an einem Zahlmittel und wenn die Menge des Zahlmittels, wenn die verfügbare Menge nicht dem Bedarf angepasst wird, dann verliert das Geld seine Geldfunktion. Es wird nicht mehr zum Zahlen eingesetzt, dann lahmt die Wirtschaft im schlimmsten Fall, Das ist eigentlich die Hauptaufgabe einer Zentralbank heutzutage, dafür zu sorgen, dass Geld in der Menge verfügbar ist, die für die Wirtschaft am besten ist.
Kann man das auch denn an den aktuellen Kursveränderungen sehen? Also momentan geht der Kurs ja nach oben. Eigentlich ist es nicht mehr so richtig vernünftig, das Geld, die Bitcoins auszugeben, weil die Nachfrage so groß ist, dass der Kurs offensichtlich schwankt, aber schon auch sehr stark nach oben gegangen ist, dass die Leute das lieber horten, anstatt es auszugeben, weil ein Bitcoin morgen das doppelte, dreifache, zehnfache wert sein könnte.
Ja, es ist im Moment sicherlich irgendwo auch ein Missverhältnis. Viele Leute investieren in Bitcoin wirklich als eine Geldanlage, als ein Spekulationsobjekt und gar nicht mit der Absicht, dafür reale Produkte zu kaufen, mit den Bitcoins wirklich zu handeln, sondern sie nur irgendwann zum bestmöglichen Zeitpunkt wieder gegen Geld zurückzutauschen.
Hat es denn in der Zeit noch seine Geldfunktion oder ist es momentan reines Spekulationsobjekt?
Es ist kein reines Spekulationsobjekt. Es gibt natürlich Leute, die das wirklich als Zahlmittel nutzen wollen, die vielleicht überzeugt sind auch davon, dass es gut ist, diese Währung zu nutzen, sie einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Das gibt es natürlich. Aber für diese Leute ist es natürlich irgendwo kontraproduktiv, wenn gleichzeitig Investoren vielleicht mit großen Beträgen investieren, Spekulationsblasen entstehen, dann irgendwann versuchen sie wieder Gewinn abzuschöpfen, dann tauschen sie große Mengen zurück, der Kurs bricht ein. Das schafft natürlich dann nicht gerade Vertrauen in die Kaufkraft.
Die Kursschwankungen sind enorm. Es ist sehr hoch gegangen, dann wieder um 30%, 40%, 60% runter innerhalb eines Tages. Kann man diesen Effekt, der ja natürlich nicht attraktiv ist für Käufer und Verkäufer, weil die nicht wissen, was sie morgen für ihre Brötchen oder ihre Pizza bekommen, kann man den nicht dazu eindämpfen, dass man sagt, ja, wenn es denn erstmal sehr viele Bitcoins sind, dass diese Schwankungen minimiert werden, denn je mehr im Markt ist, desto weniger hat jemand Effekt, der mal 15.000 Bitcoins verkauft.
Ja, es wird wahrscheinlich nicht ausreichen, das allein. Also man hat ja dieses Spekulieren jetzt nicht nur mit Bitcoin, sondern auf herkömmliche Währungen wird ja auch spekuliert. Also im letzten Jahr hat man zum Beispiel mit dem Schweizer Franken das gesehen. Der Kurs ist stark gestiegen. Der Schweizer Franken wurde immer wertvoller im Vergleich zum Euro zum Beispiel. Dann irgendwann hat die Schweizerische Nationalbank gesagt, jetzt ist Schluss, wir verteidigen eine Wechselkursgrenze und darüber lassen wir den Kurs nicht mehr steigen, weil es sonst unsere Wirtschaft kaputt machen würde. Und die Leute nutzen die Schweizer Franken nur noch als Anlage und der Export aus der Schweiz hat ein Riesenproblem damit. Also wir können nicht mehr konkurrenzfähig wirtschaften. Und dann haben sie eben Maßnahmen ergriffen, um diese Grenze zu verteidigen und das ist ihnen auch gelungen. Bitcoin kann man Ähnliches eigentlich auch machen. Man kann auch in Bitcoin, wenn man die Menge der Bitcoins flexibler gestalten würde, mit dem Bitcoin-Prinzip dezentral, kann man auch Maßnahmen ergreifen, die eben, wenn viele Leute Bitcoins kaufen, muss man halt die Menge der Bitcoins ausdehnen, ne, dass die einzelne Bitcoin in ihrem Wert etwa konstant bleiben.
Derzeit geht das noch nicht. Andreas Burg, wo ist für Sie der Reiz darin, dass es keine Zentralbank gibt, keine zentrale Stelle?
Der Reiz ist natürlich der, dass man Transaktionen nicht verhindern kann. Also man kann nicht sagen, man schränkt bestimmte Geschäfte ein. Das ist das, was die Währung so spannend macht. Ich frage mich aber auch, ob die Probleme einer deflationären Währung aus einem herkömmlichen Modell so auf Bitcoin übertragen werden können. Also zum einen hat man ja diese 8 Nachkommastellen. Das heißt, ob ein Bitcoin jetzt 10, 100 oder 1000 Euro wert ist, ist eigentlich völlig egal. Man kann es trotzdem weiterverwenden. Und ich finde den Vergleich mit herkömmlichen Währungen auch deswegen ein bisschen schwierig, weil, also vielleicht ändert sich das mal, aber momentan habe ich ja keinen Arbeitsvertrag, wo ich in Bitcoin bezahlt werde. Ich habe keine Mietverträge, wo ich Bitcoin reinschreibe, sondern die ganze Preisfindung passiert instantan. Ich gehe auf eine Webseite, da ist ein Produkt, das kostet 10 Euro. Und dann steht daneben, ja, der minutenaktuelle Kurs sind 0,2 Bitcoin. Dann hole ich mir die 0,2 Bitcoin auf einer Seite, gebe die gleich wieder aus. Der Händler kriegt die, wandelt die auch gleich wieder in seine Währung zurück. Das heißt, innerhalb von einer halben Stunde ist im Prinzip die ganze gesamte Transaktion getätigt. Ich habe keine langfristige Bindung an den Wert des Bitcoin und deswegen bin ich als Händler davon auch unabhängig.
Okay, aber Sie als Konsument, für Sie macht es doch eigentlich gerade oder hat es lange keinen Sinn gemacht, irgendwie Bitcoins auszugeben, weil der Wert so jeden Tag so extrem gestiegen ist und es so eine steile Kurve gab, dass es eigentlich keinen Sinn machte, ihn auszugeben, sondern lieber zu warten, bis er noch mehr wert ist.
In dem Moment spekuliere ich ja aber schon mit den Bitcoin. In dem Moment habe ich ja nicht eine Transaktion, die ich machen will. Ich gehe auf eine Webseite, will was kaufen. Dafür hole ich mir Bitcoin, kaufe das und bin fertig damit. Sondern ich habe halt mal ein paar Bitcoins gemeint und habe sie rumliegen lassen.
Also in dem Fall nutzt man es dann natürlich nur als ein Bezahlsystem. Das ist dann kein Währungssystem, das hat dann keine Sparfunktion mehr. Das ist dann etwas anderes. Das ist etwas, wo Bitcoin auf jeden Fall genutzt werden kann derzeit. Und da ist auch nicht notwendig, dass die Menge der Bitcoins irgendwie kontrolliert wird.
Das ist ein interessanter Punkt, weil das sicher an eine Währung hängt, sozusagen. Also der Preis ist 10 Euro und der ist halt 10 Euro, weil der Euro stabil ist. Und dann wird halt aktuell umgerechnet, was das jetzt aktuell in Bitcoins wert wäre und die überweist man dann. Aber ganz anders sähe es ja aus, wenn die Ware allein in Bitcoin ausgezeichnet wäre.
Genau.
Das ist ja ein ganz zentraler Unterschied, ne?
Klar, solange die Waren nicht in Bitcoin ausgezeichnet werden, ist Preisstabilität auch kein spannendes Ziel, weil wofür?
Ja, aber was bringt mir das dann? Also warum, wenn ich das eh an den Euro, warum zahle ich dann nicht gleich mit Euro?
Weil ich die Euro ja erstmal dahin bekommen muss.
Ja, kann ich aber weisen.
Zielort. Na, das kann ja gelegentlich auch mal nicht funktionieren, wie wir an den WikiLeaks-Spenden zum Beispiel gesehen haben.
Okay, also da haben dann PayPal, Mastercard, Kreditkartenunternehmen gesagt, nein, für WikiLeaks nehmen wir nichts mehr an.
Genau, es gibt auch weniger kontroverse Beispiele. Also eine der Social Networks für Erwachsene, sage ich jetzt mal, Webseiten, die ich so frequentiere, nimmt keine Kreditkarten mehr an, weil der Kreditkartenprocessor gesagt hat, das geht nicht. Also da gibt es effektiv Situationen, in denen ich eine Transaktion einfach nicht durchführen kann.
Also wo ich nur bezahlen kann, mir ist es eigentlich egal, in welcher Währung, aber de facto kommt nur Bitcoin in Frage.
Genau.
Okay. Wie ist denn das mit dem Staat? Also es ist ja nicht nur, dass die Zentralbank, die sollen ja eigentlich unabhängig sein von den Staaten, sind sie nicht so richtig, aber der Staat spielt ja nochmal eine gesonderte Rolle. Inwieweit kann der Staat Transaktionen kontrollieren? Also sprich Steuern, Geldwäsche, solche Sachen. Wie groß ist der Einfluss des Staates auf Bitcoin?
Ja, auf Bitcoin selbst erstmal ist es nicht wirklich möglich für einen Staat. Solange die Kontoadressen wirklich nur einmal benutzt werden, ist es praktisch unmöglich, irgendwelche Zusammenhänge oder Zuordnungen zu Personen herzustellen.
Obwohl man alle Transaktionen aufgezeichnet werden und nachvollziehbar sind.
Ja, aber wenn die Adressen jeweils nur einmal verwendet werden von den Konten und dann wieder neue geschaffen werden, ist es nicht wertvoll, wenn ich nicht der Kontoadresse einen Namen zuordnen kann. Und was man bei Bitcoin auf jeden Fall nicht machen kann, ist jetzt einfach irgendwie Kontostände von Personen herausfinden. Man kann nicht die Bewegung nachvollziehen. Für den Staat ist das ja irgendwo erstmal ein bedrohliches Szenario, weil er einen guten Teil seiner bisherigen Kontrollmöglichkeiten verliert in diesem Punkt. Und das ist auch vielleicht einer der Aspekte, der für Bitcoin irgendwann problematisch sein kann, weil Staaten vielleicht rechtlich vorgehen könnten und versuchen könnten, eben etwas gegen Bitcoin zu unternehmen, um ihre Kontrollmöglichkeiten, ihre Macht wieder zurückzubekommen.
Wie sehen Sie die Rolle des Staates, Herr Buck?
Ich denke, dass man aus den Transaktionen schon etwas rauslesen kann. Also die Konten existieren ja nicht in der Luft, sondern da sind Verknüpfungen in Form von Geldflüssen. Und man kann dann natürlich Graphenflussanalysen machen, gucken, wo ist denn das Geld hergekommen, wo ist es hingeflossen. Das hat natürlich Grenzen, aber es ist nicht komplett nicht vorhanden. Die nächste spannende Schnittstelle ist natürlich die Stelle, wo ich meine Bitcoin in die jeweilige lokale Währung hin und her wandle. Also die Exchanges bzw. die Banken. In Frankreich gibt es jetzt die erste Bank, die eine Banklizenz hat, die Bitcoin nach Euro konvertiert und zurück. Und spätestens an der Stelle ist ja wieder eine Identifizierung da. Dann muss ich dem Finanzamt auch irgendwie erklären, wo die 10.000 Euro gerade hergekommen sind. Also ja, es ist nicht kontrollierbar in dem Sinne, dass man Transaktionen verhindern könnte, aber es gibt schon auch Eingriffsmöglichkeiten für den Staat nach wie vor.
Also es ist ja auch gerade in dieser Woche, sind ja Konten gesperrt worden von zwei, Börsen oder Wechselstuben sozusagen, wo deren normale Euro-Dollar-Konten gesperrt wurden und die ihren Betrieb zumindest erstmal einstellen mussten. Wie ist denn das überhaupt rechtlich geregelt? Also fangen wir mal mit der Schnittstelle an, die Andreas Burg angesprochen hat, also da, wo Bitcoins wieder in existierende Währungen umgetauscht werden. Ist das legal? Gibt es da Geldwäschegesetze, die angewendet werden?
Also es gibt natürlich rechtliche Rahmen für Geschäfte, die getätigt werden, jetzt unabhängig, ob das mit Bitcoins ist oder irgendwelche anderen tauschbaren Güter sind. Die kommen natürlich zur Anwendung. Was bei Bitcoins erstmal grundsätzlich die Frage ist, ist, ob Bitcoins überhaupt zulässig sind. Ist es überhaupt legal, Bitcoins zu erschaffen?
Und
da gehen die Meinungen auseinander. Eigentlich gibt es in den meisten Ländern Monopolregelungen, dass allgemeine Bezahlmittel nur von den Zentralbanken, von den gesetzlich festgelegten Autoritäten erschaffen werden dürfen. Und weil das im Bitcoin-Netzwerk nicht gewahrt wird, diese Eigenschaft, gibt es durchaus Rechtswissenschaftler, die der Meinung sind, dass Bitcoins eigentlich nicht legal sind, dass Staaten dagegen durchaus vorgehen können, wenn sie wollen, und diesen gesamten Prozess aufhalten wollen. Und es hat es früher schon bei alternativen Währungsexperimenten gegeben, dass tatsächlich Staaten dagegen so vorgegangen sind, zum Beispiel beim Freigeldexperiment, was es in den 20er, 30er Jahren in Österreich, in Deutschland gegeben hat. Dort ist wirklich dann die Nationalbank gekommen, hat gesagt, ihr dürft das nicht mehr machen. Es war denen zu erfolgreich in dem Moment. Man kann das nicht abschließend beurteilen, ob das auch langfristig hätte anhalten können überhaupt. Aber denen war das suspekt. Die haben ihr Monopol durchgesetzt. Und damit war dieses Experiment dann beendet. Und es haben auch keine so großen Versuche danach mehr stattfinden können. Also das ist eine Rechtsunsicherheit, die im Moment besteht. Und das kann für Bitcoin auch irgendwann relevant werden, wenn Bitcoin erfolgreich ist.
Gibt es denn Bestrebungen, das irgendwie staatlicherseits einzudämmen? Denn der Machtverlust, denke ich, und der Kontrollverlust ist offensichtlich. Gibt es schon Bestrebungen von Seiten der Staaten, Bitcoins ja, zu behindern, einzuschränken, zu verbieten gar?
Es gab jetzt diese beiden Exchanges, die geschlossen wurden. Allerdings gab es jetzt auch in Frankreich eine Bank, die geöffnet hat und eine staatliche Lizenz bekommen hat. Also das Verhältnis ist noch so ein bisschen ambivalent momentan. Man kann auch nicht so richtig sagen, dass die Staaten sich darauf eingeschossen hätten, das jetzt dicht zu machen. Aber bei einer Wechselstube ist auch wieder die Frage, geht das jetzt gegen Bitcoin oder waren das allgemeine Probleme mit dem Geldwäschegesetz, dass da halt Bargeldverkehr stattgefunden hat, der nicht dokumentiert war?
Jetzt ist ja die Sache mit dem Vertrauen. Also Währungen leben von Vertrauen. Die etablierten Währungen leben von dem Vertrauen, dass wir in die Banken stecken, in die Staaten stecken, in das Vertrauen, dass wir für diesen Geldschein, den wir da erhalten, auch morgen uns noch Waren kaufen können. Warum sollten die Menschen in Bitcoins mehr vertrauen als in diese Währung, wo sie doch den Schöpfer oder die Schöpfer, das Kollektiv oder was auch immer, der dahinter steckt, mindestens schon mal gar nicht kennen? Woher soll das Vertrauen kommen?
Also ich denke, im Moment soll erstmal dieses Vertrauen gar nicht kommen. Man soll ruhig skeptisch sein im Moment. Man hat noch nicht viel Erfahrung mit Bitcoin. Bitcoin ist sehr jung. Bitcoin ist erst 3-4 Jahre, dass überhaupt dieser Vorschlag in der Welt ist, dass überhaupt diese Idee in der Welt ist. Bitcoin ist sehr jung. Bei den herkömmlichen Währungen hat man Erfahrungen über Jahrzehnte, über Jahrhunderte hinweg gesammelt. Klar, es gibt Krisen, es gibt Zusammenbrüche von Währungssystemen, aber über lange Zeiträume hinweg haben sie ein Wirtschaften auch ermöglicht, ein gutes Wirtschaften ermöglicht. Also das ist nicht so, dass man jetzt hergehen soll und Bitcoin ist jetzt die neue Währung, das wäre auf jeden Fall nicht angemessen. Vertrauen ist insofern gerechtfertigt erstmal, als dass es ein technisch interessantes Konzept ist einfach, weil es Vertrauen dahingehend legt, dass es schwierig ist, Rechenleistung in großem Maße zu kontrollieren und deswegen ist es schwierig, dieses System zu manipulieren. Aber dieses System setzt auch eben dem Benutzer einen erhöhten Zwang aus, selbst für Sicherheit zu sorgen. Wenn ich mein Geld zu einer Bank bringe, dann kümmert sich die Bank darum, dass mein Geld in Sicherheit ist. Wenn ich meine Bitcoins selbst verwalten muss, dann bin ich dafür verantwortlich, dass meine Schlüssel geheim bleiben, dass ich sie nicht verliere, dass sie nicht zerstört werden. Wenn die weg sind, dann ist mein Vermögen nicht mehr zugreifbar. Genauso bei Transaktionen. Wenn ich eine Transaktion mache, die kann ich nicht wieder zurücknehmen. Das ist etwas, das ja in herkömmlichen Bezahlsystemen mit Kreditkarten oder mit Banken zum Teil erheblich kundenfreundlicher ist erstmal. Also ich bin mehr gefordert als Teilnehmer dieser Währung, weil es eben keine zentralen Parteien gibt, die mir sozusagen einen Teil meiner Verantwortung abnehmen könnten.
Andreas Bo, wo sehen Sie die größten Sicherheits-Achillesfersen von Bitcoin?
Tatsächlich ist die Speicherung des Schlüssels auf der Festplatte die größte Schwachstelle momentan. Also Banking-Trojaner gibt es wie Sand am Meer. Und die können in dem Fall halt nicht nur die PIN abgreifen und vielleicht mal eine Transaktion auslösen, die man dann zurückholen kann, wie bei einer normalen Bank, sondern das Geld ist halt einfach dann komplett weg. Das ist ein großes Risiko. Ich sehe auch mittelfristig technologische Risiken. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass ja jeder, der an einem System teilnimmt, eine Liste von allen Transaktionen auf der Festplatte speichern muss. Das sind jetzt schon mehrere Gigabyte, die man also auf der Festplatte Platz braucht, um es zu installieren. Und das wird nicht weniger. Und das heißt natürlich auch, dass alle Transaktionen in Echtzeit an alle verschickt werden. Und wenn wir mal ein Volumen erreichen, rein hypothetisch wie bei Kreditkartenzahlungen heutzutage, dann braucht man halt eine Gigabit-Anbindung, um überhaupt mit den Bitcoins arbeiten zu können. Also das ist noch unklar, ob nicht sozusagen irgendwann technologisch ein Widerstand erreicht ist, der sich dann nicht mehr lösen lässt. Also generell würde ich momentan davon abraten, mehr Geld in Bitcoin zu investieren, als man sich leisten kann, komplett zu verlieren.
Wie ist es denn mit dem Diebstahl von Börsen? Da hat es es auch viele schon spektakuläre Fälle gegeben, wo Bitcoins geklaut wurden. Wie wahrscheinlich ist das? Wie groß ist diese Gefahr?
Ich halte die Gefahr, dass Bitcoins gestohlen werden, durchaus für realistisch. Also bereits jetzt sehen wir Trojaner, die anfangen, Bitcoin-Mining zu machen auf der Hardware von nichtsahnenden Bürgern, die befallen werden. Und auch Funktionalität zum Klauen der Wallet.dat, also der Datei, die den Schlüssel enthält, mit der man Transaktionen machen kann, ist schon da draußen. Also tatsächlich sollte man gut drauf aufpassen, sollte man, wenn man größere Geldbeträge hat, die nicht einfach komplett auf seinem Rechner rumliegen lassen, mit dem man auch surft und e-mailt, sondern einen Teil davon auf einen USB-Stick tun und woanders hinlegen.
Sie hören das Deutschlandradio Kultur mit der Sendung Breitband im Quadrat. Unser Thema ist heute, sind heute Bitcoins und die Frage, was diese Währung taugt, wie sie funktioniert und ob sie vielleicht die Zukunft des Geldes ist. Mein Name ist Philipp Banse. Ich rede mit Andreas Burg vom Chaos Computer Club und Johannes Fiehmann, Informatiker von Fraunhofer Institut Focus hier in Berlin. Wir sind beim Thema Sicherheit. Da ist ja auch dieses ganze Netzwerk basiert ja auf Mathematik, Informatik, Algorithmen, die die Legitimität von Überweisungen berechnen, etc. etc. Wie sicher sind diese mathematischen Verfahren? Also wie sicher kann ich sein, dass nicht, ja, Double Spending, das Stichwort Bitcoins 3, 4, 5, 6 Mal ausgegeben werden etc.?
Die Verfahren, die da eingesetzt werden, sind relativ gut. Also es basiert größtenteils auf Hashes, das heißt auf kryptografischen Prüfsummen, die sich nicht so leicht manipulieren lassen, die also nach dem derzeitigen Stand der Technik sicher sind. Das Verhindern von Double Spending, also dass dasselbe Geld mehrfach ausgegeben wird, das basiert auf diesen Blöcken und der Schwierigkeit, Blöcke zu berechnen, also diese Blöcke, die alle 10 Minuten berechnet werden, die quasi sowas wie eine Zwischenbilanz in dem großen Journal ist, das man da führt. Da muss man eine Weile warten, um sich wirklich sicher sein zu können, dass das Geld nicht mehrfach ausgegeben wurde. Also die Überweisung, wir hatten es ja vorhin, ich habe hier von dem Laptop auf mein Telefon überwiesen, das Geld war relativ schnell da. In dem Moment aber noch nicht sicher da. Es kann noch keiner sagen, ob nicht da in den Transaktionen was rumgespielt wurde. Und ich muss eine Weile warten, muss also warten, bis mehrere Blöcke hintereinander berechnet wurden vom Netz, um mir wirklich sicher sein zu können, dass die Transaktion, die ich gesehen habe, auch von allen gesehen und geglaubt wird. Und wenn ich eine zweite versuche einzuspeisen, dann wird die als widersprüchlich festgestellt. Wenn ich versuche, meine eigenen Blöcke zu berechnen, wird auch das irgendwann festgestellt. Und dann gewinnt quasi die Mehrheit. Also die Mehrheit der Rechenleistung sagt, welche Transaktion passiert ist und welche nicht.
Ich höre so kleine Zwischenbilanz machen. Also wir haben eine funktionierende Währung, die vom Netzwerk ohne zentralen Server, ohne Staaten, ohne Banken generiert wird. Man kann für diese Bitcoins reale Dienstleistungen und Waren kaufen. Sie ist konvertierbar in sehr viele gängige andere Währungen, Euro, Dollar etc. Sie ist technisch so weit, dass man es quasi anwenden kann. Es gibt ein paar Risiken. Wenn man einmal überweist, dann ist es weg. Wenn einem quasi die Schlüssel von seinem Rechner geklaut werden, dann ist es halt weg, wie beim normalen Bargeld auch. Die Mathematik dahinter ist bisher zumindest nicht gebrochen. Dennoch gibt es eine Spekulationsblase. Die Kurse schwanken sehr stark und es gibt konzeptionelle Bedenken, Schwächen, was die Deckelung der Bitcoins angeht, der Menge, wo man befürchtet, dass quasi die Preise sinken und niemand mehr ausgibt, dass es so als Währung nicht richtig funktioniert. Wo sehen Sie da sozusagen den Stand? Sollen Bitcoins mal Dollar und Euro ersetzen? Oder wie stellen Sie sich so die Rolle gerade jetzt vor?
Also im Moment sehe ich, dass das viel experimentiert wird noch, dass man auch ausprobiert, wie kann ein Bitcoin-System, ein Bitcoin-ähnliches System geschaffen werden, das vielleicht einige dieser Probleme, wie das Spekulationsproblem, nicht mehr aufweist. Das ist das, was ich im Moment sehe. Es ist etwas, was man noch nicht, Bitcoin ist noch nicht ausgereift. Es ist vielleicht im Moment, so wie wir es haben, noch nicht wirklich eine Alternative zu herkömmlichen Währungen. Man kann es als Zahlsystem nutzen. Es ist technologisch interessant. Man kann ähnliche Systeme entwickeln, die vielleicht ein bisschen andere Eigenschaften haben. Davon gibt es bereits eine ganze Menge. Und man kann versuchen, eben bessere Lösungen zu finden. Also das Konzept grundsätzlich hat sicher Potenzial, auch mehr zu sein als nur ein Bezahlsystem, als nur ein Spekulationsobjekt. Aber es muss ausreifen. Man muss andere Wege finden noch. Man muss einfach dort weiter forschen auch. Und da denke ich, werden noch einige spannende Entwicklungen kommen.
Sie arbeiten auch an Alternativen oder haben ein paar zumindest untersucht. Was haben die aus Bitcoin gelernt? Was machen die anders? Was gehen die anders an?
Also es sind zwei verschiedene Ansätze. Bei Litecoin will man ein effizienteres System schaffen, effizienter in dem Sinne, dass schneller die Verifizierung von Überweisungen vonstatten geht, dass weniger Daten anfallen. Man reduziert dadurch auch das Sicherheitsniveau, das diese Währung bieten kann. Ja, das ist eine Entwicklung, die vielleicht ja zu mehr Praxistauglichkeit führen kann, aber natürlich auch ja vielleicht gewisse Risiken bergen wird. Wenn man das Sicherheitsniveau zu weit absenkt, dann wird es natürlich leichter, bestimmte Attacken durchzuführen, vielleicht leichter die notwendige Mehrheit an Rechenleistung zum Beispiel zu haben, um gewisse Manipulationen durchzuführen. Das PP-Coin setzt wieder auf einem ganz anderen Verfahren auf. Dort versucht man wegzukommen von dieser intensiven Dauerrechenlast, die aufgebracht werden muss, um die Bestätigung für die bisherigen Blöcke zu berechnen. Und dort setzt man auf ein anderes Konzept, das jeweils auf dem Alter, wie lange hat man schon Bitcoins auf seinem Konto liegen, aufsetzt. Das ist ein Verfahren, das versucht also diesen auch aus ökologischer Sicht vielleicht etwas umstrittenen Aspekt, dass eben ständig viel gerechnet werden muss, um diese Sicherheit aufrechtzuerhalten, loszuwerden.
Also das versucht dieses Problem anzugehen, was Andreas Burg geschildert hat, wenn einfach zu viele Leute irgendwann mitmachen und die Zahl der Transaktionen zu groß wird, dass dann die Rechenleistung, die erforderlich ist, um das alles zu berechnen, sehr, sehr groß ist und dass auch große Datenmengen übertragen werden müssen. Und das versucht man hier anders anzugehen, indem nicht mehr komplett alles durchgerechnet wird andauernd, sondern eben die Bitcoins, die dabei errechnet werden, anders zu verteilen.
Es ist eher der Mining-Prozess oder dieser Bestätigungsprozess selbst, der da geändert wird. Also im klassischen Bitcoin ist es ein Proof of Work. Also dadurch, dass viel Arbeitsleistung, viel Rechenleistung hineingesteckt wurde, gilt es als sicher. Und hier ist es ein Proof of Stake, nennen sie das. Also dadurch, dass ich meinen Besitz an Bitcoins, auf dem bildet man eine zusätzliche Eigenschaft ab. Wie lange habe ich diese Bitcoins schon? Dann kann ich diese Zeit auf null runtersetzen wieder. In dem Moment darf ich so einen Proof of Stake dafür generieren, dazu beitragen. Und das kann ich natürlich jetzt nicht beliebig oft nacheinander machen, weil dann habe ich nur einen kleinen Stake an Zeit jeweils, die ich die Bitcoins schon habe. Also das kostet keine Rechenleistung mehr. Es wird nicht dadurch verhindert, dass ich viele Blöcke nacheinander selbst erzeuge, sondern es wird dadurch verhindert, dass ich eben ja immer eine gewisse Zeit warten muss, bis ich wieder einen neuen Block erzeugen kann. Das ist ein Ansatz, der also versucht, ökologisch sozusagen bessere Eigenschaften zu haben. Ich muss nicht mehr die ganze Zeit Rechenleistung investieren. Ich lasse meine Bitcoins liegen auf meinem Konto eine Zeit und lasse mir dann diese Zeit anrechnen. Die Zeit wird dann wieder auf null zurückgesetzt. Das ist sozusagen das Prinzip, was dann dahinter steckt.
Ja. Wie viel Potenzial messen Sie denn diesen Alternativen bei, Herr Buck?
Das sind sicherlich spannende Ansätze, also alles, was nicht deutlich schlechter ist als Bitcoin, wird sicherlich eine Zukunft haben. Und insbesondere der Aspekt, dass man halt nicht so viel Energie reinstecken muss, nicht so spezialisierte Rechner dafür braucht und es trotzdem betreiben kann, ist einer der relativ spannend ist und relativ wichtig wird. Also irgendwann sind es dann halt die Stromkosten, an denen es hängt. Und dann haben wir doch wieder hohe Transaktionskosten, weil der Strom für das Mining bezahlt werden muss.
Und gibt es die Option, einfach Bitcoin auch zu reformieren, beispielsweise diesen Deckel rauszunehmen, das Protokoll anders einzusetzen, dass es halt keine Begrenzung nach oben gibt? Ist das eine Option?
Die Frage ist, ob man sich dann damit nicht wieder eine inflationäre Währung einsammelt.
Weil also einfach zu viele im Umlauf sind dann.
Genau, und das Geld dann einfach weniger wert wird statt Mehrwert. Da muss man aber erstmal eine ausreichende Anzahl Leute finden, die da mitziehen. Das ist ja genauso wie bei herkömmlichem Geld. Das existiert im Wesentlichen durch den Glauben daran, dass man es morgen auch noch sinnvoll ausgeben kann. Wenn es ausreichend Leute gibt, die es für richtig halten, dieses Protokoll zu ändern und das aufzusetzen, dann wird es auch passieren. Momentan sehe ich nicht. Also momentan sehe ich auch sich nicht, dass die Begrenzung der Bitcoin-Menge als ein Problem wahrgenommen wird, sondern im Gegenteil empfinden viele Leute das als ein Feature, dass es halt eben genau nicht eine Währung ist, wo jemand auf den Knopf drückt und die Großinflation kommt und noch mehr erzeugt wird.
Was haben wir denn, also wenn wir Bitcoin jetzt so ein bisschen Revue passieren haben lassen, was lernen wir denn anhand von Bitcoins über herkömmliche Währung. Also ich habe manchmal das Gefühl, in dieser ganzen Bitcoin-Diskussion ist vielen auch erst so aufgegangen, der Wesen des herkömmlichen Geldes. Wie sehen Sie das, Herr Fiemann?
Ja, das ist auch eine der wesentlichen Verdienste. Das ist auch eine der besten Sachen, die jetzt dadurch einfach angestoßen werden. Man hinterfragt auch mal die Dinge, die man vielleicht vorher als selbstverständlich und gegeben hingenommen hat. Man dachte vielleicht, es muss eine Zentralbank geben, die die Geldmenge zum Beispiel kontrolliert. Aber ich möchte nochmal kurz auf diesen Inflationspunkt zurückkommen. Eine Obergrenze für eine Währung ist keine geeignete Maßnahme, um Inflation zu verhindern. Sie ist völlig untauglich dafür. Die Geldmenge muss dem Bedarf angepasst werden. Alles andere ist untauglich. Wenn ich eine fixe Geldmenge habe und die Nachfrage nach dem Geld geht irgendwann wieder zurück, in dem Moment habe ich eine inflationäre Wirkung. Da muss die Geldmenge wieder kleiner werden. Ich müsste die Anzahl der Bitcoins wieder anpassen, dem geringeren Bedarf. Dann kann ich gegen Inflation vorgehen. Sonst gehen die Ersten raus aus dem Währungssystem. Es setzt Inflations ein. Und ja, jetzt merken die Leute, hoppla, meine Ersparnisse, die ich habe, die werden ja jetzt weniger wert. Also gebe ich meine Ersparnisse schnell ab, damit ich nicht noch mehr Verlust erleide. Dann hat man eine galoppierende Inflation, die sich immer stärker fortsetzt. Also eine fixe Geldmengenobergrenze ist kein Mittel, um eine Inflation zu bekämpfen. Das ist völlig untauglich.
Wenn das zentrale Feature von Bitcoin eben ist, zum Beispiel auf Zentralbanken zu verzichten, deren Aufgabe ja genau das ist, nämlich die Geldmenge zu regulieren und flexibel anzupassen, um den Wert möglichst stabil zu halten oder eine leichte Inflation zu haben, um die Leute dazu anzuhalten, das Geld dann auch auszugeben, nicht in Panik zu geraten, aber doch auszugeben, weil es eben weniger wert wird. Gibt es denn da schon mathematisch-technische Ansätze, um diese Funktion der Zentralbank, dieses federnde Anpassen, auch einzubauen in so rein digitale kryptografische Währung?
Also im Prinzip würde erstmal in einer Marktsituation der Markt Angebot und Nachfrage regulieren. Also in diesem Falle jetzt, wenn Bitcoins auf einmal mehr wert wären, dann würden mehr Leute Rechenleistung investieren, um schneller dazu zu kommen, dass sie neue Bitcoins schöpfen können. Funktioniert bei Bitcoin nur deshalb nicht, weil eben in dem Moment eingegriffen wird, wo sie weniger Zeit brauchen, neue Blöcke zu berechnen, wird die Berechnung komplizierter gemacht. Also der Marktmechanismus, der normalerweise einen Ausgleich leisten würde in gewissen Grenzen, der funktioniert hier nicht. Der ist ausgehebelt durch das Sicherheitskonzept. Man muss dafür sorgen, dass es gleich schwierig bleibt, diese Berechnung. Deswegen muss man anpassen, die Schwierigkeit der Berechnung, wenn die mehr Rechenleistung hineinstecken wollen, wenn die mehr investieren. Und deswegen funktioniert das nicht automatisch. Aber was man natürlich machen kann, ist, man kann die Höhe dieser Belohnung für das Mining zum Beispiel dem Bedarf anpassen. Nur das Schwierige ist halt, wie misst man den Bedarf? Wie macht man diesen Mechanismus, ohne jetzt wieder eine zentrale Institution zu schaffen, die zum Beispiel über irgendeinen Warenkorb die Preisentwicklung verfolgt, die Wechselkurse verfolgt, die dann bestimmt, wie hoch soll jetzt die Belohnung für die Miner zum Beispiel sein in einem bestimmten Moment, wie passt man diese Menge sozusagen jetzt dem Bedarf an. Das heißt nicht, dass das nicht möglich ist dezentral, aber man muss sich dort halt etwas überlegen, dass das
Aber da gibt es noch keinen überzeugenden Ansatz, Andreas Burg, Sie haben da auch noch nichts gehört.
Es widerspricht auch ein bisschen dem Konzept einer dezentralen Währung. Ja. Also das entweder man will zentrale Kontrolle, man will zentrale Kontrolle nicht. Und bei Bitcoin ist halt die Designentscheidung, man will das nicht. Und damit geht's auch quasi nicht. Es gibt natürlich auch digitale Währungen, die eine solche zentrale Kontrolle haben. Also Loom.cc ist so ein Beispiel. Da gibt es auch eine ganze Schule von Literatur drüber, so Digital Bearer Certificates und solche Sachen. Also im Prinzip das Konzept einer Banknote abzubilden auf die digitale Welt, dass man einen Text hat, wo drin steht, wer auch immer das hier einreicht, dem zahle ich 10 Euro aus. Und da kann man natürlich auch wieder mit klassischen Mechanismen arbeiten. Also es bleibt zu sehen, ob das eine gute Idee war oder nicht, auf die zentrale Kontrolle zu verzichten. Und wenn man feststellt, man braucht sie halt doch, dann gibt es auch da Mittel und Wege, das digital zu tun.
Es muss nicht notwendigerweise eine zentrale Lösung sein, die diese Anpassung da macht. Also das sind ja auch objektiv feststellbare Kriterien, die man da hernehmen kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man auch dezentral eine Anpassung an den feststellbaren Bedarf oder an Wechselkurse implementieren kann, die solche Spekulationen, wie sie stattgefunden haben, eben erschweren. Aber ich bin auch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass das Bitcoin in der Praxis wirklich die Dezentralität bieten kann, immer die man sich erhofft. Weil wenn Sie zum Beispiel ein Geschäft machen mit jemandem auf den Philippinen, dann müssen Sie erst mal wissen, dass die Kontoadresse wirklich zu dieser Person gehört. Wenn Sie an die falsche Adresse eine Überweisung machen, dann sind die Bitcoins weg. Und dafür brauchen Sie wieder irgendeinen Mechanismus, irgendein Vertrauenskonzept. Das können Sie dezentral machen mit einem Web of Trust. Das können Sie mit Vertrauensparteien machen. Aber irgendetwas brauchen Sie noch zusätzlich.
So, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Also mein Gefühl ist so ein bisschen, wenn man mal einen Strich drunter macht, ich denke öfter bei diesen, bei den Bitcoins an so die Rolle von WikiLeaks. Die haben mal was ausprobiert, die haben technische Möglichkeiten des Internets genutzt auf eine sehr radikale Weise, ja, haben damit einiges angestoßen, ist aber auch klar, dass es nicht das allselig machende Projekt am Ende geworden ist. Sehen Sie das mit Bitcoins auch so, dass das einfach mal eine technische Umsetzung ist, die bisher erfolgreicher war als alle anderen, gezeigt hat, was potenziell geht, aber eben auch dazu dient, um Fehler, Macken, Designfehler zu offenbaren, und jetzt geht's einfach weiter?
Ja, es ist immer der gute Weg zum Fortschritt, wenn technische Erfindungen den Anstoß geben eben zu Veränderungen, wenn sie eine gestalterische Wirkung erzielen. Das heißt nicht, dass ich jetzt die Urform dieser Erfindung oder die erste Implementierung gleich durchsetzen muss, aber es löst einen Prozess aus. Was man vorher vielleicht als gegeben hingenommen hat, das wird jetzt wieder hinterfragt. Man versucht auch aufbauend auf diesem Konzept Probleme ganz anderer Art zu lösen. Also es gibt zum Beispiel auch Namecoins, wo man versucht, Domainnamen mit dem gleichen System abzusichern. Ich habe mir das nicht im Detail angeschaut, aber es gibt andere Ideen auch, wo man diese Technik einsetzen kann. Es ist nicht nur auf Währungen beschränkt. Die Idee ist auf jeden Fall sehr erfrischend, und ja, es ist gut, dass sich damit jetzt viele Leute beschäftigen, dass es auch bekannt wird in den Medien, und ja, viele Forscher werden jetzt dort auch noch ganz neue Möglichkeiten entdecken, wie man das sinnvoll nutzen kann.
Wie ist so Ihr Schlussfazit, Andreas Burg?
Ich denke, dass wir ein unglaublich erfolgreiches Experiment sehen. Also dafür, dass da mal vor 4 Jahren jemand auf die Krypto-Mailing-Liste geschrieben hat, hallo, ich habe hier ein Problem gelöst, von dem ihr dachtet, es sei nicht lösbar. Und dann Leute angefangen haben, damit rumzuspielen. Jetzt sind wir bei einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde. Das ist schon unglaublich erfolgreich. Ob uns das so erhalten bleibt, ist fraglich. Auf jeden Fall hat es den Fortschritt erheblich vermehrt.
Nämlich inwiefern?
Wir wissen jetzt, dass es geht, dass man dezentrale Währungen bauen kann und dass sie von den Leuten angenommen werden und funktionieren.
Aber ob die Staaten sie auf Dauerhaft akzeptieren, das wissen wir nicht.
Das werden wir rausfinden, das ist Bestandteil des Experiments.
Noch haben wir dafür keine Lösung. Dann machen wir eine zweite Folge darüber. Ich danke erstmal ganz herzlich meinen Gästen. Das war das Breitband im Quadrat an diesem Samstag. Mein Name ist Philipp Banse. Zu Gast waren Johannes Fiemann vom Fraunhofer Institut Focus in Berlin und Andreas Boog, Hacker vom Chaos Computer Club in Berlin. Das Thema waren Bitcoins. Alle weiteren Informationen, Links zu den Gästen und das Audio natürlich als Podcast gibt es wie immer auf breitband.deradio.de. Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende. Tschüss.
out of stone. One summer day that went horribly wrong. Got my dog on the phone, crying and saying to leave him alone. But I'm not leaving his side. I know that somebody died, somebody's child. Some people duck down and some people hide. Some people just cannot react in time. Bullets do not choose a victim. It is the shooter that picks them. They just can't wait to get you in the system. The district attorney could use a conviction. Told you no guns and then you didn't listen. Life is so heavy with that on your soul. Dedicate this to Cheyenne and Josh. And pour something out for the lives that they stole.